Club Universum, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur heutigen Ausgabe des Club Universum Podcasts. Mein Name ist Sebastian Butte. Ich darf wie immer durch diese Folgen, durch diese Gespräche führen und natürlich brauche ich dafür einen spannenden Gast und das ist heute die Juliane von Rappert Bismarck. Juliane, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Sebastian, vielen Dank für die nette Einladung.
Juliane, wir haben dich heute eingeladen, weil du über die Lie Detectors sprichst oder sprechen wirst, beziehungsweise ein Teil davon bist. Wir hatten das neulich bei einer anderen Folge schon mal. Man kann sich das sicherlich jetzt schon so ein bisschen erahnen, wenn man sich das übersetzt, was sich hinter diesem Namen verbergen könnte. Aber fangen wir ganz simpel an mit der klassischen Einstiegsfrage. Was sind die Lie Detectors?
Ja, die Lie Detectors, das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Demokratie zu stärken. Und zwar machen wir das, indem wir jungen Menschen und aber auch Lehrerinnen und Lehrern den sicheren Umgang mit der digitalen Informationswelt vermitteln, damit sie alle fähig sind, Tatsachen von Falschmeldungen zu trennen und aber auch den professionellen Journalismus besser zu verstehen. Was ganz wichtig ist, ist, dass wir unabhängig sind und unser Ansatz ist politisch neutral. Wir arbeiten mit rund 200 Journalisten und Journalistinnen in 3 Ländern, also in Deutschland, aber auch in Belgien und Österreich und auch in unterschiedlichen Sprachen. Wir haben dafür netterweise schon ein paar Preise und Auszeichnungen bekommen, wie zum Beispiel den Digital Skills Award für unsere Arbeit im Bereich Bildung. Wir sind auch in beratender Kapazität aktiv, das heißt, wir sind in diversen Gremien der Europäischen Kommission und arbeiten oft auch mit der OECD, aber auch eng mit regionalen Bildungsbehörden. Und jetzt zu Corona-Zeiten sehen wir zum Beispiel, dass es ein sehr erhöhtes Interesse für unsere Arbeit gibt, also über den sicheren Umgang mit der digitalen Informationswelt. Wir haben sehr, sehr viel zu tun und wir sind diese Woche zum Beispiel in 2 Dutzend Schulen in den 3 Ländern unterwegs mit unterschiedlichen Journalistinnen und Journalisten.
Kurz zu dir selber, wer bist du beziehungsweise welche Funktion hast du im Rahmen der Lie Detectors?
Ja, ich bin Journalistin von Beruf normalerweise. Jedenfalls war ich es bis 2017, bis mir irgendwie die dringende Notwendigkeit von solchen Initiativen bewusst wurde. Und als ich merkte, diese Initiative, so wie ich sie mir vorstelle, gibt es noch nicht, habe ich mir gedacht, naja, dann muss ich sie halt selber gründen. Ich bin also die Gründerin und die Geschäftsführerin von Lie Detectors. Und ich sitze hier gerade in meinem Homeoffice im ziemlich nieselerischen Brüssel in Belgien.
Und ja, du hast es schon so ein bisschen angerissen. Das heißt also, wenn wir in die Entstehungsgeschichte gucken, du hast ein Bedürfnis gespürt und hast dann einfach gesagt, ich mach das. Das klingt jetzt sehr simpel, so simpel war es wahrscheinlich nicht. Magst du uns ein bisschen über den Werdegang der Lie Detectors berichten?
Ja, gerne. Da kann ich sehr lange drüber reden und deswegen könnt ihr mir sagen, wie viel ihr davon wissen wollt. Also es gibt uns, wie gesagt, seit 2017 und diese Organisation wurde sozusagen im Schatten des Brexit-Referendums, der Trump-Wahl, aber auch aus der wachsenden Erkenntnis geboren, dass wir uns in einer unglaublichen Informationswelt oder vielmehr in einer Informationsflut zurechtfinden müssen und dass das nicht immer leicht ist. Und ich selber habe als Journalistin begriffen, dass das Vertrauen in den ethischen Journalismus, über den ich sehr stolz bin, den ich tagtäglich 20 Jahre lang gemacht hatte, dass dieses Vertrauen in so einen professionellen Journalismus immer weiter zerbröselt, dass viele den Journalismus gar nicht unbedingt verstehen. Also du musst dir vorstellen, dass viele der Kinder, mit denen wir arbeiten, noch nie eine Zeitung gesehen haben oder auch noch niemals eine Nachrichtensendung im Fernsehen gesehen haben. Und viele wissen gar nicht, was ein Journalist überhaupt ist und was einen Journalisten oder eine Journalistin unterscheidet von jemandem wie du oder ich oder unsere Tante oder unser Nachbar, der ein Foto auf Instagram hochlädt oder ein Video auf TikTok oder einen Kettenbrief auf WhatsApp kursieren lässt. Und da habe ich mir gedacht, was nützt denn der schöne Journalismus, wenn viele Menschen den schönen Journalismus von irgendeinem Post, der viral losgeht und im Internet kursiert, unterscheiden können? Und wie soll dann dieser wichtige, schöne Journalismus überhaupt die Entscheidungsfähigkeit der Gesellschaft stärken und somit auch die Demokratie stärken? Das war mein erster Gedanke. Dann merkte ich sehr schnell und über Umwege und unerwartete Gespräche, dass das auch bei jungen Menschen so ist. Und dass junge Menschen, ich rede jetzt von Menschen, also von jungen Menschen im Alter von 13, 14 Jahren, politisch schon extrem wach sind und sich ihre Meinungen bilden, dass diese Meinungen von dem beeinflusst sind, was sie im Internet lesen oder sehen oder schauen, dass sie überhaupt nicht in Quellen, in Nachrichtenquellen denken, sondern eher in Plattformen denken. Das heißt, sie meinen, Instagram ist eine prima Informationsquelle. Und dass Erwachsene, das heißt entweder ihre Eltern oder auch ihre Lehrer, sich dessen entweder gar nicht bewusst sind, weil sie nicht wissen, wo Kinder und Jugendlichen sich ja überhaupt bewegen im Internet, oder sich dessen bewusst sind, aber vielleicht gar nicht genau wissen, wie sie da rangehen sollen, weil sie eben nicht auf Snapchat sind und auf TikTok und Twitch und Discord und diesen ganzen vielen, vielen Plattformen, die sich ja immer wieder multiplizieren und von denen es ja jedes Jahr weitere neue gibt.
Wenn ihr mit den Schülerinnen und Schülern dann arbeitet, Juliane, wie greift ihr genau diese Problematik, die du gerade skizziert hast, auf?
Also das ist ein Thema, mit dem wir uns anfänglich sehr beschäftigt haben. Das war uns ganz, ganz wichtig beim Gründen dieser Organisation. Was bewegt die Kinder und Jugendlichen? Ich rede über eine Altersgruppe von 10- bis 15-Jährigen. Das ist das Alter, mit dem wir uns befassen. Was bewegt sie? Was ist für sie überhaupt relevant? Und ich muss sagen, dass 2017, 18, 19 hatten wir schon manchmal diesen Eindruck, dass vor allen Dingen die Jugendlichen irgendwie sagten, naja, ist mir doch egal, ist doch sowieso alles falsch. Wir haben schon so viel über Fake News gehört. Das stimmt sowieso alles gar nicht. Und ich glaube jetzt einfach nur noch das, was meine Freunde mir auf meinem Social Media Feed schicken. Und deswegen haben wir uns wirklich da reingekniet und fragen auch sehr, sehr explizit die Schülerinnen und Schüler, mit denen wir arbeiten, was seht ihr denn? Was bewegt euch denn? Was besorgt euch denn? Was sorgt euch denn? Und da sehen wir heutzutage zum Beispiel, dass die Kinder, wenn wir digital heutzutage ins Klassenzimmer gehen, denn wir gehen nicht mehr tatsächlich ins Klassenzimmer während dieser Corona-Krise, dass die Schülerinnen und Schüler sich also vor den Computer stellen und dem Journalisten die Frage stellen, was mache ich denn mit diesen Kettenbriefen, die mir sagen, dass ich weiterleiten muss, dass ich, wenn ich mit Knoblauchwasser gurgel, dass ich immun gegen das Coronavirus bin? Oder stimmt es wirklich, dass Putin Löwen in den Straßen Moskaus ausgesetzt hat, damit niemand die Ausgangssperre ignoriert? Oder was soll ich denn machen, wenn meine Tante mir sagt, dass Bill Gates uns alle vergiften will mit einer neuen Impfung, sagen wir mal. Und diese Sachen berühren die Jugendlichen wirklich tatsächlich sehr. Und wenn man darauf eingeht, dann kann man sie richtig abholen. Dann kann man ihr Interesse tatsächlich wecken. Das ist uns ganz wichtig. Wir sind auch sehr interaktiv unterwegs. Das heißt, wenn wir über den Teil reden, wo es um Falschmeldungen geht, dann kommen wir nicht mit den großen Worten wie zum Beispiel, keine Ahnung, also Fake News oder Manipulation oder Propaganda, diese ganzen Erwachsenenworte, sondern wir fragen sie, wir zeigen ihnen Beispiele, es sind altersgerechte Beispiele, die müssen altersgerecht sein und müssen auch spielerisch sein und sollen gar nicht gleich in Politisches eingehen, sondern wir fragen sie, was ist denn das? Wie nennt ihr denn diese Falschmeldung? Was ist das denn? Und dann kommen ganz interessante Worte, wie zum Beispiel vor allen Dingen von den jüngeren Kindern, mit denen wir arbeiten, die nennen das dann, das ist eine Gemeinheit, das ist Rache oder das ist Cybermobbing oder das ist Clickbait, das sagen vor allen Dingen witzigerweise die Jungs. Denn die Schülerinnen und Schüler, die sind ganz intuitiv online unterwegs, das darf man gar nicht unterschätzen, und die wissen ganz genau, dass man, indem man ein schönes oder hässliches Bild von seiner Freundin oder seinem Frenemy heute in den digitalen Schulhof setzen, das heißt auf Snapchat oder wo auch immer, Insta, dass man damit die Meinung beeinflussen kann von anderen. Und dass man, indem man reißerische Sachen sagt, schreibt, postet, dass man dadurch Klicks bekommen kann. Und Klicks ist gleich Geld. Und viele der jungen Menschen, mit denen wir arbeiten, sagen uns auch, sie wollen in der Zukunft YouTuber sein. Die wollen gar nicht mehr Fußballer sein oder, keine Ahnung, Popstars oder sowas, sondern die wollen, nein, sie wollen YouTuber sein und sie wissen ganz genau, wie man da Geld verdienen kann. Und wenn man dieses Erkenntnis weckt und mit ihnen darüber spricht, das sind ja eigentlich die beiden Zutaten, Meinungsmache und Geldmacherei. Das sind ja eigentlich die beiden absolut grundsätzlichen Zutaten für der Grund auch, weshalb es überhaupt Falschmeldungen gibt. Und so versuchen wir, deren bereits existierendes Interesse und Kenntnis zu wecken und diese Kenntnis auf die Nachrichtenwelt zu lenken. Und wenn man das machen kann, dann kann man sehr viel erreichen. Ich sag noch eine Sache. Also das ist die erste Hälfte von dem, was wir tun. Wir reden über Falschmeldungen. Was ist das? Warum gibt es das? Warum sollte ich mich überhaupt darum kümmern? Und was kann ich machen? Das ist ganz wichtig. Wir geben Ihnen ganz, ganz leichte Werkzeuge von einer Bibliothekarenorganisation an die Hand. Die geben wir auch den Lehrkräften und manchmal, wenn sie noch im Klassenzimmer sind, dann tun die an die Wand und dann kann jeder das ab und zu sich mal angucken, wie man eine Quelle tatsächlich checkt und sich nicht übers Ohr hauen lässt. Aber in der zweiten Hälfte von dem, was wir tun, und das ist der Grund, weshalb wir überhaupt mit Journalistinnen und Journalisten unterwegs sind, da reden wir über den tatsächlichen Journalismus. Und da machen wir eine sehr vorsichtige Zäsur. So, jetzt haben wir über Falschmeldungen gesprochen. Jetzt lasst uns mal über den Journalismus sprechen. Wer weiß überhaupt, was das ist? Und dann erklären wir und zeigen wir und machen Mitspielen, vermitteln wir den Schülerinnen und Schülern, wie der Journalismus funktioniert und warum der Journalismus auch manchmal es nicht ganz schafft. Nicht wahr? Denn wir Journalisten, wir wissen ja, man kann eine unglaublich komplizierte Wirklichkeit in der kurzen Zeit, in dem kurzen Platz, den man vielleicht in einer Zeitschrift oder Online-Blog hat oder so, nicht immer ganz und vollständig zeigen. Und das wollen wir den Schülerinnen und Schülern und auch den Lehrkräften vermitteln, dass der Journalismus es vielleicht nicht immer schafft, aber dass er Qualitätsansätze hat und Ansprüche hat, die sich radikal unterscheiden von der Falschinformation, die wirklich absichtlich ins Netz gesetzt wird, um zu verunsichern, um zu polarisieren. Und diesen Unterschied hervorzuheben, das ist uns ganz, ganz wichtig.
Bleiben wir vielleicht ein bisschen noch bei diesem ersten Teil, über den du gerade gesprochen hast. Also das wissen die meisten meiner Zuhörerinnen und Zuhörer oder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin ja selber auch Lehrer, arbeite größtenteils mit etwas älteren Schülerinnen und Schülern zusammen, aber selbst da habe ich manchmal das Gefühl, dass du diese Sensibilität oder diese Selbstreflexion, ist das überhaupt gerade eine seriöse Quelle, auf die ich da gestoßen bin, oder ist es das nicht, gar nicht so vorhanden ist? Bei dir klang es gerade ein wenig so, als hättest du gesagt, vielleicht habe ich das aber auch nicht ganz eindeutig verstanden, dass dieses Bewusstsein, was ist eine Falschmeldung oder was ist vielleicht Quatsch, was mir da jemand auch im Internet präsentiert oder erzählen will, durchaus vorhanden wäre bei den Jugendlichen.
Das ist eventuell noch nicht vorhanden, aber was uns sehr ermutigt, ist, dieses Bewusstsein ist sehr leicht zu wecken. Wir arbeiten extrem mit Fragebögen. Wir fragen die Schülerinnen und Schüler danach immer, hat es euch gefallen und, aber auch, wir fragen auch, was hat euch am allermeisten überrascht? Und die Antwort, die wir sehr oft bekommen auf diese offene Frage ist, erstens, ich wusste gar nicht, dass man Falschmeldungen so leicht ins Internet setzen kann. Und zweitens, ich wusste gar nicht, dass es so leicht ist, eine Falschmeldung aufzudecken und zu entlarven. Und das ist ganz wichtig, ihn irgendwie zu vermitteln. Das ist nichts Überirdisches, das ist nicht etwas, wo man einfach nur die Hände in den Schoß tun muss und sagen kann, ich kann sowieso nichts mehr tun. Nein, es ist etwas, wo man mit ganz, ganz leichten Fragen rangehen kann und es ganz leicht aufdecken kann. Zum Beispiel, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Wir haben eine Liste, das ist unsere Checkliste, die kommt von einer internationalen, großen Organisation von Bibliothekaren und da steht dann einfach drauf, Quellencheck, das heißt Quellenvergleich. Lies nicht nur die Schlagzeile, lies weiter als die Schlagzeile. Wer ist der Autor? Wer steckt dahinter? Was ist denn das Datum? Schwimmt dieser Hai tatsächlich nur während dem letzten Sturm hier auf diesen Straßen, das ist ein gedoktertes Foto, ja, aber dieses Foto gibt es schon seit Jahren, das kursiert seit, ich glaube, etwa 5 Jahren. Das heißt, was ist das Datum? Wer ist der Autor? Wer steckt dahinter? Es gibt ganz schöne, lustige, technische Werkzeuge, wie zum Beispiel eine Bilderrückwärtssuche. Die kann man ganz leicht lernen und da kann man ganz leicht und schön Sachen aufdecken. Aber wir gehen auch in andere Themen, wie zum Beispiel, wie reagiere ich selbst darauf? Benutz deinen eigenen Kopf. Glaube ich diese Falschmeldung vielleicht, weil es mich in einer Meinung bestärkt, die ich bereits habe? Oder glaube ich jetzt, weil es mir wichtig ist, dass das stimmen sollte oder weil es eine einfache Antwort auf eine komplizierte Situation liefert? Und so kann man mit ganz, ganz leichten Werkzeugen viel erreichen und vor allen Dingen auch ziemlich tiefschürfend über dieses Thema Medienkompetenz, aber auch Polarisierung und Meinungsbestärkung und so weiter reden. Und auch den Unterschied zwischen Meinung und Tatsache, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, worüber wir auch mit Ihnen sprechen. Aber ganz genau, um einfach nochmal zusammenzufassen, es ist vor allen Dingen wichtig, wenn man über dieses Thema spricht, dass man das spielerisch macht, dass es den Kindern Spaß macht, dass es relevant für sie ist, dass man zum Beispiel auch, wir arbeiten jetzt nicht mit, sagen wir mal, Breitbart oder irgendeinem politischen Blog, wo da irgendwelche Falschmeldungen eventuell sein könnten, sondern wir suchen tatsächlich Kettenbriefe, die bei den Kindern selbst kursieren. Ja, das heißt, es muss relevant für die Kinder sein und man kann das spielerisch machen, es muss gar nicht politisch sein. Im Gegenteil, es ist ganz wichtig, dass wir ganz leicht daran gehen. Wir gehen damit manchmal mit ganz banalen Themen ran, wie die Löwen in den Straßen Moskaus oder hat der Mann tatsächlich die Kobra geheiratet, wie man hier auf diesen Fotos sieht. Ja, damit man nämlich mit ganz unverfänglichen Beispielen mit jungen Menschen arbeiten kann, egal aus was für einem Elternhaus die kommen. Das muss man den Lehrkräften auch leicht machen, denn die haben ja danach mit den Eltern zu tun, nicht wahr? Das heißt, man muss auch einfach diesen kritischen Muskel, den muss man stärken können, ohne sofort ins Politische zu gehen, wo es sowieso alles dividiert und polarisiert ist. Es geht nicht immer nur um Flüchtlingspolitik oder religiöse Toleranz oder was weiß ich was. Nein, es gilt tatsächlich um diese ganz, ganz leichten Fragen. Lies weiter als die Schlagzeile. Was ist das Datum? Wer ist der Autor? Was steckt dahinter? Warum glaubst du das? Und so, wenn man diesen kritischen Muskel erstmal trainiert hat und der richtig schön gut funktioniert, dann gibt es diese Widerstandsfähigkeit, diese Resilienz gegen das Polarisierende, das da draußen kursiert.
Ich merke das vielleicht nur am Rande. Ich muss, glaube ich, einige dieser Beispiele einfach später mal googeln, von denen du hier redest. Ich habe da einiges noch nicht von gesehen, vielleicht auch glücklicherweise nicht von gesehen. Wir leben irgendwie in einem Zeitalter gerade, in dem jetzt besonders auch im Kontext der Corona-Pandemie, aber auch darüber hinaus ganz viel auch an Verschwörungstheorien aufkommt. Und das sind ja nun zum Teil auch Popstars oder andere Personen, mit denen sich vielleicht auch Kinder und Jugendliche stark identifizieren oder denen sie irgendwie schon seit Jahren vielleicht auch folgen. Hat das die Problematik für euch zusätzlich verschärft?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und danke, dass du sie gestellt hast. Wir merken tatsächlich, dass die Schülerinnen und Schüler uns immer mehr zu Verschwörungstheorien befragen. Entweder so im Großen, das heißt, warum gibt es Verschwörungstheorien? Und dann möchten sie ein Gespräch über das Thema Verschwörungstheorien haben. Oder tatsächlich darüber, stimmt das, dass das Virus absichtlich in die Welt gesetzt wurde? Oder irgendwelche anderen Verschwörungstheorien. Und da ist es ganz, ganz wichtig. Und wir bilden ja unsere Journalistinnen und Journalisten aus mit einem Skript. Und das Skript haben wir mit Psychologen und Pädagogen immer weiterentwickelt. Und wir entwickeln jetzt gerade einen Teil zu Verschwörungstheorien, weil es halt immer wieder Thema ist. Und da ist es ganz wichtig, wie du sagst, ganz vorsichtig damit umzugehen. Das heißt, oft kommen solche Gedanken, solche Mythen, wie du sagst, aus Quellen, denen die Kinder tatsächlich vertrauen, von zu Hause, von einem Popstar. Das kann kann man nicht einfach als Müll oder Unsinn zur Seite schieben. Das ist ganz gefährlich, denn da testet man ja, das ist dann eine Loyalität, die man irgendwie in Frage stellt, und man erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler dann ihre eigene Loyalität einfach mal beiseite legen. Und das kann man nicht einfach, davon kann man nicht ausgehen. Das heißt, wenn man über Verschwörungstheorien sprechen will, dann sollte man auf jeden Fall über unverfängliche Beispiele sprechen. Das geht ganz leicht. Das heißt, man kann über, keine Ahnung, Elvis lebt oder Michael Jackson ist in der Karibik oder die Welt ist flach. Das ist Gott sei Dank noch recht unverfänglich. Da kann man darüber reden, wie Verschwörungstheorien entstehen, wie sie sich auch von normalen Falschmeldungen unterscheiden. Aber wenn es dann um eine Frage über eine tatsächliche Verschwörungstheorie geht, dann ist es auf jeden Fall, das trichtern wir unseren Journalisten auch immer ein, ihr dürft nicht schockiert reagieren, reagiert nicht schockiert, seid euch bewusst, dass es ein Thema ist, das den Kindern wirklich wichtig ist, das kann nicht einfach als Unsinn beiseite geschoben werden, geht darauf ein, stellt Fragen und sagt den Kindern, wie ihr das als Journalist, als Faktenfinder, als Leidetektor, als Lügendetektiv, wie ihr damit umgehen würdet. Und da geht man dann wieder zurück auf die allerersten, die Werkzeuge. Warum gibt es das? Quellencheck, was sagen andere dazu? Wer ist der Autor? Kann man dem vertrauen? Was für Worte werden da benutzt ganz genau? Sind das Worte, die Angst machen sollen? Wie reagiere ich selber? Warum? Und so weiter. Aber es ist ein sehr wichtiges und schwieriges Thema. Ich würde da auch sehr gerne, also ich weiß nicht, ob jetzt dafür Zeit ist, aber es gibt einen wunderbaren Psychologen, der heißt Stefan Lewandowski, der hat gerade ein Handbuch zu Verschwörungsmythen geschrieben. Das ist nur 12 Seiten lang, thematisiert, wie gesagt, Verschwörungstheorien und zeigt auch, wie man damit reden kann, wie man unverfänglich damit reden kann und wie man unterschiedliche Risiken in diesem Thema und im Umgang mit diesem Thema beachten kann.
Du hast vorhin schon gesagt, ihr arbeitet im Moment mit Online-Kursen aufgrund der Situation. Ich stelle es mir vor, dass es die Arbeit zusätzlich erschwert, vermutlich, oder? Weil man den direkten Zugang nicht so hat zu den Schülerinnen und Schülern?
Ja, es ist sehr schwer. Also wenn wir jetzt irgendwie eine Videokonferenz hätten, dann würde ich dir jetzt ein paar Fotos zeigen. Aber um es jetzt zu verbildlichen, also erstmal war es für uns ein sehr schwieriger Tag Mitte März. Da haben wir hunderte von Klassenbesuchen absagen müssen. Und seitdem haben wir ein neues Konzept und wir gehen digital in Klassenzimmer. Wir sind jetzt gerade, heute Morgen sind wir in Klassenzimmern in Hamburg und auch in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Und wir haben uns erst überlegt, haben die Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer in dieser unglaublichen Krisenzeit überhaupt die Kapazität, die Energie, so etwas, ja, jemanden von draußen einzuladen? Das war uns die allerwichtigste Frage. Der UNESCO hat zum Beispiel stuft das, was wir jetzt gerade erfahren, stuft das als den bedeutendsten Umbruch in der Geschichte des Bildungswesens ein. Und das weißt du als Lehrer selbst, es geht Lehrern nicht besonders gut und einige Kinder verschwinden einfach vom Unterricht. Und diese generelle Ungewissheit ist einfach enorm und macht auch müde und so. Und trotzdem sehen wir, dass das Interesse extrem hoch ist an diesem Thema. Vielleicht eben, weil die Pandemie das Erkennen einer Tatsache oder einer Lüge eben wichtiger denn je macht, ne? Und das kann ja mitunter eine Frage von Leben und Tod sein. Also um jetzt nicht zu dramatisch zu sein, aber ich meine, es kommt schon darauf hin. Vielleicht ist es auch, weil Lehrkräfte seit März immer mehr digital aktiv sein müssen und sich somit tagtäglich einfach ganz natürlich immer mehr mit dem Thema digitale Medienkompetenz auseinandersetzen müssen. Und dass damit auch vielleicht die eventuell bestehenden Berührungsängste ein bisschen abnehmen. Auf jeden Fall sehen wir Ein sehr erhöhtes Interesse. Es ist schwer. Es ist sehr schwer. Wir haben unterschiedliche Szenarien. Einige Schulen schicken die Kinder noch in die Schulen. Manchmal besuchen wir ein Klassenzimmer digital. Da sind alle Kinder zu Hause. Manchmal sehen wir dann nur die kleinen schwarzen Kästchen auf Zoom oder Teams oder was auch immer die Plattform ist, auf die Lehrer uns einladen. Oder es ist Hybridformat. Das heißt, wir haben uns wirklich auf all diese unterschiedlichen Sachen einstellen müssen. Und ist aber auch die Bildungsgerechtigkeit sehr, sehr wichtig. Du musst dir vorstellen, dass nicht alle Kinder denselben Zugang zum Internet haben. Wir sind Also wir sind in ganz unterschiedlichen Gegenden unterwegs. Das heißt, es gibt einige Schulen, wo jedes Kind den eigenen iPad hat, ne, und den eigenen Internetzugang und zu Hause super tolles 4G ununterbrochen WLAN hat, ja. Aber es gibt auch Kinder, die, wenn Ausgangssperre ist, tatsächlich erst abends an das Handy oder iPad von den Eltern rankommen, die selber daran arbeiten müssen und dann mit einer schlechten Verbindung schaffen müssen. Einige Kinder füllen unsere Arbeitsbögen auch per Hand aus und gehen dann tatsächlich noch zum Briefkasten und stecken die in die Post zur Lehrerin. Also das ist so unterschiedlich und deswegen haben wir uns wirklich fit gemacht, dass es auf allen digitalen Ebenen funktionieren soll, damit wirklich alle Kinder dabei was mitbekommen können. Deswegen arbeiten wir auch mit Arbeitsbögen jetzt, damit auch wenn eine Videokonferenz unmöglich ist, das heißt dieser Besuch von dem Journalisten oder der Journalistin, der ja wirklich sehr schön ist und auch digital super schön laufen kann. Ja, da machen wir Spiele. Wir haben die jetzt alle zu so Mini-YouTubern ausgebildet. aber auch wenn das nicht möglich ist, dass dann die Klassen zumindest mit den Arbeitsbögen schon mal arbeiten können, bis sich die Situation verbessert und wir sie tatsächlich irgendwie besuchen können.
Wie nehmt ihr denn die Lehrkräfte überhaupt wahr? Sind die alle so wunderbar kritisch und wir wissen auf jeden Fall, wie wir auf eine Quelle gucken müssen?
Das ist eine super spannende Frage. Wir müssen auf die Lehrkräfte eingehen. Wir müssen verstehen, dass sie ganz anders unterwegs sind als eventuell, andere Leute, die vielleicht in einem Büro sitzen, ne, wann die sich überhaupt mit solchen Themen beschäftigen, wie viel Energie sie dafür haben. Ich meine, wir sehen einige Lehrer laufen mit Ohrenstöpseln durch die Schulen, weil es so unglaublich laut ist in den Schulen. Das ist ein wahnsinnig intensiver Job. Wir müssen uns auf jeden Fall auf die Lehrerinnen und Lehrer einstellen. Der Job einer Lehrkraft ist extrem intensiv und sehr hart. Wir können nicht verlangen, dass sie sich stundenlang vorbereiten. Wir versuchen, ihnen so wenig abzuverlangen wie möglich. Und viele der Lehrerinnen und Lehrer laden uns tatsächlich ins Klassenzimmer ein, damit sie endlich mal 90 Minuten Pause haben können. Mhm. Und genau diese Lehrerinnen und Lehrer, die eventuell gar kein so großes Interesse am Thema haben, auf die zielen wir ja. Denn wenn wir deren Interesse wecken können, dann haben wir sehr, sehr viel erlangt. Außerdem, wie sehen wir die Lehrkräfte? Also, wir stellen immer wieder Umfragen. Wir arbeiten sehr mit Fragebögen. Und nach so einem Besuch stellen wir dann die folgenden Fragen an die Lehrer. Finden Sie dieses Thema wichtig? Und muss dieses Thema innerhalb Ihrer Altersgruppe angesprochen werden? Und da sagen mehr als 80% der Lehrerinnen und Lehrer, ja, mir ist bewusst, dass es ein wichtiges Thema ist. Medienkompetenz, Nachrichtenkompetenz. Wenn wir dann aber die Folgefrage stellen, haben Sie denn dieses Thema schon einmal angesprochen? Dann sagen nur 40% der Lehrerinnen und Lehrer, dass sie es bereits getan haben. Und wenn wir dann eine offene weitere Frage stellen, warum und warum nicht, dann kommen Sachen wie, ich weiß nicht wie, das ist so kompliziert, das ist politisch, die Kinder sind woanders unterwegs, denn man sieht ja, dass die Kinder tatsächlich auf ganz anderen Plattformen unterwegs sind als die Lehrer. Mhm. Und deswegen ist uns auch vor allen Dingen richtig wichtig, das Einzige, was wir tatsächlich von den Lehrerinnen und Lehrern erwarten, wenn wir so eine Impulsschulung machen, ist, dass sie dabei sind. Die müssen anwesend sein, damit sie hören, was die Kinder zu sagen haben. Und oft kommen sie danach und sagen, was ist das denn? Warum sind denn meine 10-Jährigen alle schon auf 4, 5 unterschiedlichen Plattformen? Das wusste ich ja gar nicht. Und warum glauben Sie denn diesen ganzen Müll, der da kursiert? Das wusste ich, was kann ich denn machen? Haben Sie noch was anderes? Und das zu erlangen, das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Und zwar sehr unverfänglich. Wenn die Lehrer mehr wissen wollen und mehr machen wollen, dann geben wir ihnen mehr. Und wenn nicht, ist auch gut.
Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, von denen ja auch viele Lehrkräfte sind, vielleicht Interesse daran gerade bekommen, euch auch mal einzuladen. Wo muss man sich hinwenden? Wie kann man euch in welcher Form auch immer jetzt in die Schulen holen?
Ja, das würde uns sehr freuen. Und da könnt ihr dann Folgendes machen. Ihr könnt einfach an info@lie-detectors.org schreiben. Die E-Mail ist auch auf unserer Webseite. Und dann einfach einfach schreiben und sagen, ich interessiere mich dafür. Dann schicken wir gleich eine E-Mail raus und sagen, wir brauchen die und die und die Informationen. Auf welcher Plattform seid ihr? Wann möchtet ihr den Besuch haben? Wir sind jetzt gerade dabei, vor Weihnachten noch, ich weiß gar nicht, wie viele, über 100 Klassen zu besuchen. Übrigens, ich meine, ich werde niemals sagen, dass die Corona-Krise etwas Gutes ist, auf keinen Fall, aber sie hat uns schon dazu gezwungen, digital zu werden, und das heißt, wir können jetzt auch wieder in die ländlicheren Gegenden kommen, wo es uns vorher schwerer gefallen ist, Schulen zu besuchen, einfach weil die einfach zu weit weg waren für die Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir arbeiten.
Und also ich stimme dir natürlich zu, dass es immer sehr seltsam ist, irgendwie zu formulieren, dass diese Krise vielleicht sogar auch was Positives haben könnte. Ich glaube, dass ihr ja wahrscheinlich auch aufgrund der Aktualität dieses Themas, was halt auch gerade durch diese ganzen Falschmeldungen und Verschwörungstheorien rund um die Pandemie entstehen, gefragter seid denn je vermutlich, oder?
Ja, das stimmt. Man sollte nicht unterschätzen, wie stressig diese Situation für die Lehrerinnen und Lehrer ist. Das heißt, wir müssen es ihnen so leicht wie möglich machen. Aber das Interesse ist enorm. Es ist so ein relevantes Thema, und es hat uns ein Lehrer mal etwas sehr Kluges gesagt, und das stimmt: Wo das Interesse der Kinder besteht, folgt das Interesse der Lehrer. Mhm. Und wir sehen vor allen Dingen, wenn das Interesse der Lehrkräfte geweckt ist. Und wenn die Lehrkräfte sagen, super, kommt uns besuchen, und danach sagen, okay, das war jetzt eine 90-minütige Impulsschulung, aber jetzt bin ich schon mal richtig gespannt, könnt ihr mir Folgematerialien schicken? Und da schicken wir dann Folgematerialien, entweder unsere Arbeitsblätter oder diese wunderbaren anderen Initiativen, die es online gibt, Spiele, Übungen und, von Faktenfinder, von Korrektiv, von Klickwinkel und. Und da sehen wir, wenn die Lehrer erstmal enthusiastisch sind, dann kann man ganz, ganz viel erreichen, auch wenn wir selbst tatsächlich nur 90 Minuten da sind. Das heißt, diese Fragezeichen in die Köpfe der Schülerinnen und Schüler zu setzen und auch die der Lehrkräfte, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Danach kann sich ganz viel Gutes entwickeln.
Und wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken und spekulieren, ich nehme, glaube ich, aus dem Gespräch so wahr, dass du auch positiv bist, trotz dieser immer stärker werdenden Informationsvielfalt und diesem ganzen, ich nenne ihn jetzt einfach mal umgangssprachlich, Blödsinn, dem die Kinder und Jugendlichen da auch ausgesetzt sind, dass du glaubst, dass man da den kritischen Blick quasi schärfen kann und das nicht immer schlimmer wird.
Ja, also ich bin vor allen Dingen ermutigt durch das große Interesse und die Neugierde von den, vor allen Dingen den ganz Jungen, also die Zehnjährigen, die brennen darauf, diese Detektivwerkzeuge kennenzulernen und einzusetzen. Das finden die einfach super spannend. Natürlich werden wir die Desinformation nicht ausmerzen. Die Interessen, die dahinter sind einfach zu stark. Das heißt, es wird immer weiter so etwas geben. Wir müssen nur das kritische Auge eben trainieren. Weißt du, ich meine, wir erinnern uns bestimmt alle daran, dass es früher einen Nachrichtenkiosk gab. Da ging man hin, da hat man dann seine Zeitung gekauft, und dann war dann die Boulevardzeitung dann auch da. Und dann sah man, dass da, keine Ahnung, Marsmännchen gerade gelandet sind auf dem Mond oder so etwas. Und ab und zu haben wir vielleicht mal so eine Zeitung gekauft, ja? Weil es ja auch mal Spaß macht, sich so etwas anzugucken. Das ist ja nicht schlimm, ne? Aber wir konnten sofort auf den ersten Blick differenzieren zwischen einer Boulevardzeitung und einer, ja, seriösen Zeitung, wo wir uns dann halt über andere Sachen und andere Themen informiert haben. Und diesen Unterschied zu sehen, das müssen wir uns alle angewöhnen. Und das machen wir momentan mit den jungen Menschen und hoffen sehr, dass sie bald im digitalen Nachrichtenkiosk ganz genau und sehr schnell und ziemlich intuitiv damit umgehen können. Natürlich ist es eine lange, wir müssen lange daran arbeiten. Das muss als tatsächlich Grundkompetenz von allen Lernenden angesehen werden. Das heißt, momentan, wir arbeiten sehr stark mit der OECD zusammen, die, wie ihr ja wisst, die PISA-Noten vergibt. Die PISA-Noten, grob gesagt, die richten sich momentan darauf, die werden vergeben. Das kommt dann darauf an, wie gut die Kinder lesen, schreiben und zählen können, sagen wir mal. Mhm. Ja. Und wir sagen, diesen drei Kompetenzen, lesen, schreiben und zählen, sollten wir eine vierte hinzufügen. Und zwar Quellencheck. Verifizieren, ob etwas stimmt oder nicht. Mal rechts und links gucken, bevor man geradeaus sich irgendetwas greift, das im Internet kursiert. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt auch, wir plädieren dafür, dass den PISA-Noten halt dieses neue Element hinzugefügt wird, aber auch, dass alle auf Lehramt zielenden Lehrgänge, Studiengänge, dieses Thema Medienkompetenz beinhalten, damit jeder Lehrer, jede Lehrerin, egal welche Zielrichtung, das heißt, ob Biologie oder Ethik oder Mathe oder Deutsch oder Grundschule, tatsächlich mit diesem Thema ganz, ganz natürlich und sicher mit den Kindern besprechen kann. Darauf zielen wir. Und wir sind jetzt alle in unserem Homeoffice, aber in unserem Büro hängt tatsächlich etwas, was wir von einem Brainstorm uns mal aufgeschrieben hatten, und zwar das Endziel, also das tatsächliche Ziel von Leidetech ist es, dass wir unsere Türen schließen können, dass wir nicht mehr gebraucht werden und dass wir wieder zurück zum Journalismus kehren können.
Nehmen wir das vielleicht als schönes Schlusswort oder als schöne Prognose für dieses Gespräch heute. Juliane, vielen Dank, dass du hier bei uns heute zu Gast warst, uns einen Einblick in eure Arbeit gegeben hast. Super, super wichtiges Thema, glaube ich, oder glauben wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade in der jetzigen Zeit, aber auch in der Zukunft. Danke dir.
Vielen Dank, lieber Sebastian, war ein sehr schönes Gespräch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die heutige Ausgabe unseres Club Universum Podcasts. Ich habe gerade gesprochen mit Juliane von Reppert Bismarck über das Thema Fake News, ein bisschen auch über das Thema Verschwörungstheorien, vor allem über die Arbeit der Lie Detectors. Und ja, ihr habt die Wege gehört, wenn ihr sagt, das ist für unsere Schülerinnen und Schüler, für unsere Schule, für unsere Institutionen interessant, meldet euch sehr, 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 sehr gerne bei Juliane und ihren Kolleginnen und Kollegen. Ansonsten habt eine gute Zeit, wie immer das Wichtigste, bleibt gesund, und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Alles Gute!